Soldaten an die Ostflanke, ein massiver Truppenaufmarsch in Polen könnte die Folge des geplanten Teilabzugs von US-Soldaten aus Deutschland sein. Denn Präsident Donald Trump könnte amerikanische Streitkräfte direkt an die Weichsel, also noch näher an die russische Grenze, verlegen. Ausgerechnet in Warschau wachsen nun die Zweifel. Doch der Grund dafür ist keine Friedensliebe. Mehr dazu gleich im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung Sieg für die Meinungsfreiheit. Der AfD-Politiker Pietre Bustron wurde in der Hitlergruß-Affäre freigesprochen. Und Energielockdown. Erstmals schließt ein Land fast alle Tankstellen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Um die Neugruppierungen der US-Truppen in Europa geht es gleich im Schwerpunkt des Tages. Doch zunächst wichtige Meldungen vom heutigen Donnerstag. Die Spannungen innerhalb der deutschen Bundesregierung verschärfen sich offenbar weiter. Darauf deuten aktuelle Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz vor dem Wirtschaftsrat der CDU hin. Dort sprach der Kanzler bereits über einen möglichen Bruch der Koalition und machte indirekt die SPD dafür verantwortlich. Wörtlich erklärte Merz, eine Minderheitsregierung ist für mich keine Option und ich werde sie nicht eingehen und ich werde sie nicht auslösen. Im Umkehrschluss bedeutet das, sollte das Regierungsbündnis zerbrechen, läge die Verantwortung aus Sicht des Kanzlers bei den Sozialdemokraten. In dieser Woche jährt sich zudem der Amtsantritt von Friedrich Merz als Bundeskanzler zum ersten Mal. In aktuellen Umfragen fällt die Bewertung seiner Regierung äußerst schlecht aus. Auch in der Industriestadt Hennigsdorf bei Berlin ist die Stimmung angespannt. Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat sich dort umgehört.
Total schlecht. Alles, was versprochen wurde, wurde komplett zunichte gemacht. Die Schulden werden immer höher. Nichts kommt raus. Und also das ist das Schlechteste von der Regierung, was bis jetzt die letzten Jahre war.
Eigentlich bin ich gar nicht so zufrieden. Das Ganze drumherum, auch für Rentner und so, wird gar nichts getan. Es wird eigentlich immer schlechter und erschweren ist alles erschwert. Es wird vielleicht erleichtert werden, wird nichts erleichtert. Nur Schreibkram hat man und Apotheken wird alles teurer. Und na, gerade als Rentner hat man das nicht mehr leicht. Und Angst hat man auch vor allen Dingen.
Überhaupt nicht zufrieden mit der Politik. Also, weil das zahlt alles nur immer wir.
Gar nicht. Absolut überhaupt gar nicht. Ich habe eigentlich mehr erwartet von Herrn Merz. Aber das, was jetzt gekommen ist von dieser Partei, ist ja gar nichts. Ich würde mir wünschen Neuwahlen. Also ich glaube nicht, dass er es übersteht. Auf keinen Fall. Also kann er auch, sollte er auch nicht. Ich sollte eigentlich, wenn er ehrlich ist, sagen, ich gehe. Die Bürger wollen mich nicht, ich habe es nicht gepackt, ich habe es nicht geschafft.
Ich schätze, das wird früher zu Neuwahlen kommen.
Das wird früher zu Neuwahlen kommen. Die Bevölkerung wird irgendwann total auf die Barrikaden gehen.
Das sehe ich skeptisch. Ich denke beinahe, dass er nicht übersteht, weil die Umfrage zu schlecht ist und die meisten sind da dagegen. Aber was soll dann kommen? Was soll dann kommen?
Beinahe 7 Jahre nach dem ungeklärten Tod des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein ist nun ein angeblicher Abschiedsbrief aufgetaucht. Zuerst hatte die New York Times darüber berichtet. Demnach soll der Brief vor einem ersten Suizidversuch Epsteins am 23. Juli 2019 entstanden sein. Nur 2 Wochen später starb Epstein schließlich unter bis heute umstrittenen Umständen in seiner Gefängniszelle. In dem handschriftlich verfassten Schreiben findet sich unter anderem folgende Passage. Es ist ein Genuss, den Zeitpunkt des Abschieds selbst wählen zu können. Gefunden wurde sein soll der Brief von Epsteins damaligen Zellengenossen Nicolas Tartaglione. Laut den Berichten war das Dokument seitdem Teil der Prozessakten, wurde jedoch erst jetzt veröffentlicht. Auffällig ist allerdings, die Echtheit des Briefes wurde bis heute nicht offiziell bestätigt. Der AfD-Politiker Pietre Bustron ist vom Vorwurf der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole freigesprochen worden. Das entschied das Landgericht München am heutigen Donnerstag. Hier sehen Sie Bilder vom Verhandlungsauftakt. Die Anklage hatte dem EU-Parlamentarier die Verwendung des Hitlergrußes vorgeworfen. Konkret geht es um ein von Büstron gepostetes Bild, das die frühere Kanzlerin Angela Merkel mit ausgestrecktem rechten Arm zeigt. Büstron betonte, dass es sich nicht um eine Bildmontage gehandelt habe. Die Richter erkannten darin offenbar kein strafwürdiges Verhalten. Das Amtsgericht München hatte Büstron wegen des Bildes im Oktober 2025 noch zu einer Geldstrafe von 11.250 Euro verurteilt. Wie der AfD-Politiker auf seinen Freispruch reagierte, sehen Sie morgen exklusiv unter www.auf1.tv. Rund 36.000 Soldaten haben die USA in Deutschland stationiert. Nun will US-Präsident Donald Trump einen Teil der Soldaten verlegen. Die Rede ist von mindestens 5.000 Mann. Entscheidend ist dabei vor allem eine Frage. Zieht US-Präsident Donald Trump seine Streitkräfte teilweise aus Europa ab oder werden sie lediglich innerhalb des Kontinents neu verteilt? Am heutigen Donnerstag veröffentlichte die renommierte polnische Zeitung Rzeczpospolita einen Leitartikel. Der Militärkorrespondent Marek Kutawa schreibt, den verfügbaren Informationen zufolge könnten die aus Deutschland abgezogenen Amerikaner an die NATO-Ostflanke verlegt werden. Als mögliche Standorte gelten Polen, die baltischen Staaten sowie Rumänien. In Polen wird seit Tagen intensiv diskutiert. Die Debatte offenbart einen Widerspruch. Einerseits hofft Warschau seit Jahren auf eine stärkere Rolle als strategischer Partner der USA in Osteuropa. Andererseits warnen Experten wie Kutawa, rein militärisch betrachtet wäre Deutschland oder auch das Baltikum womöglich der sinnvollere Standort für US-Raketen gegen Russland. Hinzu kommt ein weiterer Punkt. Manche Stimmen in Polen befürchten, ein größerer Abzug amerikanischer Truppen aus Deutschland könnte die deutsche Aufrüstung beschleunigen und wäre damit aus polnischer Sicht kontraproduktiv. Der Publizist Jędrzej Bilecki formuliert es drastisch. Er schreibt über Donald Trump: Trump ist die Hebamme der deutschen Macht. Bereits heute ist die US-Armee in Polen stark präsent. Hier Bilder einer Militärparade in Warschau aus dem vergangenen Jahr. Am Dienstag äußerte sich auch Ministerpräsident Donald Tusk zum Thema. Sein Vorstoß ist beispielhaft für das Lavieren der politischen und medialen Klasse. Tusk will eine Stationierung nicht dementieren, aber auch nicht beschleunigen.
Die Angelegenheit ist heikel, was diese Pläne zum Abzug amerikanischer Truppen aus einigen europäischen Staaten betrifft. Ich glaube, dass wir als Staat anderen nichts wegnehmen sollten. Ich werde nicht zulassen, dass Polen in irgendeiner Weise dazu benutzt wird, die Solidarität oder die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene zu untergraben.
Aus den Worten von Tusk klingt eine gewisse Angst vor deutscher Macht. Ähnlich sieht es offenbar das Verteidigungsministerium in Warschau gegenüber auf 1. Ein Sprecher erklärte, die Stärke des Bündnisses beruhe nicht nur auf operativen Fähigkeiten, sondern auch auf Einheit, Kooperation, gemeinsamen Entscheidungen und gegenseitiger Verantwortung der Mitgliedstaaten. Zudem versucht Warschau offenbar, Berlin unter Druck zu setzen. So erklärte der Sprecher gegenüber unserer Redaktion: Der Minister hat betont, dass er in ständigem Kontakt mit der amerikanischen Seite sowie den E5-Verbündeten steht. Einer dieser Verbündeten sitzt hier im Bundesverteidigungsministerium. Denn E5 bezeichnet eine wenig bekannte sicherheitspolitische Kontaktgruppe, zu der auch Deutschland gehört. Damit entsteht der Eindruck, Berlin sei in mögliche Entscheidungen eingebunden. Doch genau das stellt das deutsche Verteidigungsministerium in Frage. Ein Sprecher erklärte gegenüber auf 1, in Bezug auf Ihre Frage haben Gespräche im E5-Format nicht stattgefunden. Bereits heute ist Polen ein zentraler Standort der US-Armee in Europa. Rund 10.000 amerikanische Soldaten sind dort stationiert. Schwerpunkte befinden sich westlich der Weichsel, unter anderem in den Woiwodschaften Pommern, Lebus, Großpolen und Lodz. Der militärische Ausbau findet in Polen breite politische Unterstützung. Natürlich auch bei der oppositionellen PiS-Partei, deren Abneigung gegen Deutschland sofort die Oberhand gewann. Der inoffizielle Oppositionsführer Jarosław Kaczynski erklärte aktuell erwartungsgemäß, die Aufstockung der US-Truppen und damit der permanenten US-Stützpunkte in Polen sind von immenser Bedeutung. Sie verändern unsere Situation zum Besseren. Gleichzeitig warf Kaczynski Regierungschef Tusk, wie bereits mehrfach zuvor, vor, ein deutscher Agent zu sein. Die PiS könnte nach den nächsten Wahlen erneut die Regierung stellen. Tusk wiederum betonte demonstrativ die enge Bindung seines Landes an die Vereinigten Staaten.
Man kann gar nicht proamerikanischer sein, als ich es bin. Und das war ich schon immer. Für mich bedeutet Proamerikanismus jedoch ein gemeinsames Bemühen darum, dass die transatlantischen Beziehungen zwischen Polen und den Vereinigten Staaten möglichst stark sind, aber auch zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Wir brauchen die amerikanische Präsenz nicht nur in Polen, sondern auch an anderen Orten, denn das dient letztlich auch der Sicherheit Polens.
Und wie läuft die Debatte in Rumänien, dem zweiten möglichen Standort für die US-Truppen? Mehr dazu erfahren Sie morgen in den Nachrichten auf 1. Hintergründe und Analysen können Sie fördern mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Oberösterreich, kurz KIJA, propagiert mit ihrer Kinderrechte-Zeitung nicht nur LGBTQ-Themen für Kinder. Die Organisation ist zugleich auch als sogenannter Trusted Flagger im Rahmen des Europäischen Digital Services Act tätig. Als solcher unterstützt und berät die KIJA nach eigenen Angaben Nutzer bei der Meldung vermeintlicher problematischer Inhalte in sozialen Netzwerken. Dazu zählen laut der Organisation unter anderem, Zitat, Angriffe gegen Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion, Behinderung, sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts. Was dabei konkret als Angriff gilt, beurteilen die sogenannten Trusted Flagger allerdings selbst. Auffallend ist zudem, die KIJA fordert Nutzer ausdrücklich dazu auf, auch Inhalte zu melden, die gar nicht strafbar sind. Auf ihrer Internetseite heißt es dazu wörtlich: Auch wenn etwas rechtlich gerade noch erlaubt ist, kann es gegen die Regeln von TikTok, Instagram und Co. verstoßen. Und wir können die Löschung fordern. Zugleich wirbt die Organisation damit, dass Meldungen von Trusted Flaggern von den Plattformen bevorzugt behandelt werden müssen. Solche Hinweise würden schneller bearbeitet als gewöhnliche Beschwerden anderer Nutzer. Die Impfallianz Gavi, zu deren wichtigsten Geldgebern Bill Gates zählt, wusste offenbar bereits im Jahr 2021, das Hantavirus könnte die nächste Pandemie werden. Darauf weist der Ökonomprofessor Stefan Homburg hin. Tatsächlich befinden sich bereits verschiedene Injektionen gegen das Hantavirus in Entwicklung. Darunter mehrere mRNA-Präparate, etwa in Kooperation von Moderna mit der Korea University. Auch in Kanada und China wird an mRNA-Injektionen gearbeitet. Darüber hinaus entstehen sogenannte DNA-Injektionen. Dabei handelt es sich ebenfalls um genbasierte Präparate. Anders als bei mRNA-Spritzen wird hier zunächst DNA verabreicht, die erst im Zellkern in mRNA umgeschrieben wird. Diese Präparate sollen überwiegend mit sogenannten Jet-Injektoren verabreicht werden, also ohne Nadel. Dabei wird ein Flüssigkeitsstrahl unter Hochdruck direkt in die Haut eingebracht. Entwickelt werden solche DNA-Injektionen vor allem vom US-Militär. Auch die aktuelle Berichterstattung über den Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff weckt bei manchen Beobachtern Erinnerungen an die Corona-Zeit. Die Bild-Zeitung spricht bereits von einem Seuchenschiff und richtete sogar einen Live-Ticker zum Thema ein. Die Volksabstimmung zur Nachhaltigkeitsinitiative könnte für die Schweizer die letzte Chance sein, die Massenmigration zu bremsen. Das sagt Arnjan Liebrand, Chefredakteur des Magazins Schweizer Zeit. Der millionenfache Zuzug von Arbeits- und Asylmigranten in den letzten 20 Jahren bringe das Land zunehmend an seine Belastungsgrenzen. Doch wie dramatisch ist die Lage wirklich und wie betrachten die Schweizer selbst die politische Situation ihres Landes? Darüber sprechen Arnjan Liebrand und Auf1-Korrespondent Stefan Töni in einem neuen Auf1-Spezial.
Viele dürften ja gar nicht hier sein und unsere Politik schwimmt noch im Wohlstand. Wir haben eine Politikergeneration heute am Ruder, die kannte nur gute Zeiten. Mhm. Entsprechend gab es da eine gewisse Negativauslese, dass niemand mehr Verantwortung übernehmen will. Und alle wollen sich irgendwie abstützen mit Gutachten. Keiner will mal mehr das Ruder rumreißen. Und ganz besonders scheint mir eben auch wichtig, dass wir betonen, Hier verändert sich die Zusammensetzung unseres Volkes, all das, was wir eigentlich in anderen Bereichen verteidigen. Wenn das so weitergeht, in ein, zwei Generationen sind wir ethnischen Schweizer in der Minderheit. Mhm. Ich habe das schon 2017 oder 2018 mal intensiv recherchiert und eine Berechnung gemacht. Und wenn schon damals die Zuwanderung auf diesem Niveau seit Anfang 2000er Jahre konservativ geschätzt so weiterginge, wären wir etwa im Jahr 2045, 46, 47 in der Minderheit. Und jetzt aber reichen diese Bilateralen ja der EU auch nicht mehr. Jetzt will man uns komplett unterwerfen mit einem Vertragswerk, das 2000 Seiten umfasst und dann noch einen 10-mal so langen Anhang beinhaltet. Und wenn wir diesem Vertrag zustimmen, was unsere Mehrheitsparteien in Bundesbern beabsichtigen, dann sind all unsere Sonderbedingungen, unser Sonderfall, unsere direkte Demokratie, alles wäre beerdigt.
Das vollständige Interview finden Sie unter www.auf1.tv. In Kenia im Osten Afrikas wird der Treibstoff knapp. Berichten zufolge sind die Tankstellen im Land geschlossen oder verkaufen noch letzte Reste an Benzin und Diesel. Die Regierung in Nairobi bestreitet das und spricht von nur teilweise Engpässen. Zugeschaltet aus Kenia ist mir jetzt Isabel Miller, die im Land lebt. Schönen guten Tag, Frau Miller. Vielen Dank erstmal für Ihre Zeit. Wie genau ist denn die Situation gegenwärtig bei Ihnen?
Ja, hallo, schönen guten Tag. Ja, wir haben hier seit der ersten Aprilwoche diesen Jahres Engpässe mit Benzin und Diesel an den Tankstellen. Und es sind nicht nur Engpässe, sondern vor zwei Wochen ging es dann auch wirklich los, dass wir tagelang keinen Diesel mehr bekommen haben. So schlimm, dass auch vor drei Tagen auch kein Benzin mehr da war. Das heißt, wir saßen hier auf dem Trockenen und die Lage ist schon kritisch, würde ich sagen. Das ist die aktuelle Lage, was Benzin und Diesel angeht. Wobei heute, es gibt eine WhatsApp-Gruppe hier, da sind viele aus England und auch aus Europa, die sich dann austauschen, wo dann informiert wird, wo eventuell es dann wieder Benzin und Diesel gibt. Das größte Problem ist Diesel im Moment. Weil Diesel einfach viel mehr verbraucht wird. Und also Diesel wurde wohl heute geliefert. Vor drei Tagen war das nicht der Fall. Da saßen wir alle auf dem Trockenen.
Das heißt für Sie, das Auto bleibt dann quasi erstmal auch am Haus stehen. Und ja, wenn kein Sprit mehr drin ist, kann es nicht bewegt werden. Oder haben Sie einen kleinen Vorrat bei sich am Haus oder an der Wohnung gebunkert?
Ja, da das Ganze ja schon knapp vier Wochen jetzt geht, haben wir natürlich vorgesorgt. Wir haben Kanister im Keller, mehrere Liter, sodass wir natürlich überbrücken können, wenn es dann hier für mehrere Tage wieder kein Benzin oder kein Diesel gibt. Also da haben wir natürlich schon vorgesorgt, ja.
Wenn es keinen Treibstoff mehr gibt, dann dürften schon bald ja auch die Lieferketten betroffen sein, also etwa die Versorgung mit Lebensmitteln. Gibt es denn bereits Anzeichen, dass die Infrastruktur zusammenbrechen könnte bei Ihnen in Kenia?
Ja, es gibt mehrere Dinge, die hier in den letzten Wochen passiert sind. Zu den Lebensmitteln, die Supermärkte haben noch alle auf. Sie sind im Moment sehr überfüllt. Gestern zum Beispiel wollte ich in einen Supermarkt und habe gar keinen Parkplatz mehr bekommen. Ich konnte auch auf keiner Seitenstraße mehr parken. Also bin ich wieder umgekehrt und nach Hause gefahren, weil auch schon so eine gewisse Panik ausbricht. Ja, das hat jetzt hier ein paar Wochen gedauert, aber die Menschen realisieren jetzt also irgendwie, ist glaube ich doch ganz gut, ein bisschen Reserve zu haben an Lebensmitteln. Dann haben wir hier einige Plünderungen auch in den letzten Wochen erlebt, wöchentlich auf den Autobahnen. Das heißt, wenn man im Stau steht, kommen Banden und überfallen die die Autos, schmeißen Steine auf Autos. Wir haben einen Blackout gehabt. Normalerweise, es kann schon mal sein hier in Kenia natürlich, dass für ein paar Stunden mal der Strom weg ist. Die Strommasten sind hier ja nicht ganz so stabil und wenn es dann stark regnet, dann fällt auch mal der Strom aus. In dem Falle wurden willkürlich Stromkabel zerstört, Strommasten. Das sind auch Dinge, die regelmäßig in letzter Zeit passieren. Ja, es gibt einige Sachen, die im Moment hier ja, ein bisschen katastrophal laufen.
Kein Benzin mehr in Kenia. Auch davon ist in Mainstream-Medien nichts zu hören. Unterstützen können Sie unsere Arbeit mit einem Klick auf das Formular direkt unter diesem Video. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.